Ein Hinweis in eigener Sache. Yuval Noah Harari ist im Moment der gefragteste Vordenker der Zeit. Sein neues Buch Nexus schoss in den Bestsellerlisten ganz weit nach oben. Praktisch jedes große Medium hat Interviews oder Gastbeiträge mit ihm. Wir hatten das erste. Wir durften nach Tel Aviv und ihn interviewen. Leider besucht er Deutschland ja nur einmal ganz kurz in diesem Jahr während der Frankfurter Buchmesse. Aber Sie können das bestmögliche Pendant genießen. Und zwar den Big Bang KI-Abend mit Yuval Noah Harari. Das ist eine zweigeteilte Veranstaltung, und zwar zum einen gibt es die Talkrunde mit eben den besten Zitaten von Harari, die von hochrangigen Expertinnen und Experten gechallenged werden. Brigitte Zyprius ist unter anderem dabei, die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin. Und zum zweiten gibt es den Fit for KI Workshop, wo Sie Praxisbeispiele bekommen rund um den Einsatz von KI im Alltag mit Professor Dr. Jan Klaas von Treg. Und das zahlt auch auf das KI-Zertifikat ein, das Sie nach der Veranstaltung bekommen und so nach innen und außen Ihre Fähigkeiten rund um KI belegen können. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und da können Sie sich auch ganz schnell anmelden.
Ich glaube auch, wir werden keinen KI-Agent haben und keinen Roboter, der durchs Restaurant läuft und die Bestellungen aufnimmt. Aber wir werden insbesondere in den Backoffice-Bereichen sehr stark KI auch einsetzen, um die Prozesse, die standardisiert sind und wiederkehrend, durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, um die Kolleginnen und Kollegen, die da frei werden, dort einzusetzen, wo Empathie, Kreativität, Zugewandtheit erforderlich ist.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei!
Bei mir ist jetzt hier auf der Her Career, der Karrieremesse, eine Frau, die Mitglied ist in der illustren Liste der 100 wichtigsten Mittelständlerinnen, die wir bei Mittelstand Reloaded herausgegeben haben. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Hotels Europäischer Hof Heidelberg, Hotelier des Jahres 2022, glaube ich, unter anderem, neben vielen anderen Ehrungen und Rankings, in denen sie vertreten ist. Caroline von Kretschmann, ich grüße dich, hallo.
Hallo, ich grüße dich, Thorsten. Schön, wieder bei dir zu sein.
Du bist Chefin eines Hotels, eines ganz besonderen Hotels. Du warst mal Beraterin, du hast gegründet, über all das reden wir. Und du bist wirklich eine absolute, nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine, naja, gute Erklärerin von modernen Führungskulturen. Das ist uns ganz wichtig, darüber werden wir heute auch ganz viel reden. Aber zunächst mal die Frage: Wie wahnsinnig war eigentlich deine Urgroßeltern, du bist die vierte Generation, ein 5-Sterne-Hotel in Heidelberg zu gründen? Also normalerweise haben Städte mit 5-Sterne-Hotels einen Flughafen, einen ICE-Bahnhof, eine Messe oder irgendwas für Kongresse. Wenn ich mich nicht irre, hat Heidelberg das alles nicht und es läuft bei euch wie Bolle. Was ist da los?
Also Thorsten, du hast natürlich recht, ich würde Sie das gerne fragen. Wir sind tatsächlich mit unserem Produkt in einem Markt, wo man kein 5-Sterne-Hotel normalerweise hinbaut. Und uns geht es auch nicht bolle, muss man sagen. Also wir können jedes Jahr scheitern. Und deswegen habe ich eine große Hochachtung vor meinen Urgroßeltern und auch vor meinen Eltern, die dieses Haus jetzt fast 160 Jahre, sind wir am Markt, über diverse Krisen hinweg erhalten haben. Also wir haben den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, wir hatten die spanische Grippe, wir hatten den Ersten und Zweiten Golfkrieg, wir hatten das Platzen der Dotcom-Blase, wir hatten 9-11 und ich habe jetzt in der vierten Generation auch meine erste richtig große Krise gehabt mit Corona und ich glaube, wir haben durch diese Krisen eine gewisse organisationale und auch unternehmerische Resilienz ausgebildet und auch eine familiäre Resilienz, die uns immer geholfen hat, weiterzumachen.
Jetzt mache ich mit der Krise mal gleich weiter. Wie war das für dich in dieser Corona-Phase? Also den größten anzunehmen mit schwarzen Schwan, den man sich wahrscheinlich nur vorstellen kann, ne?
Also für uns war es die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs. Du musst dir das so vorstellen, du wirst von 100 auf 0 abgebremst und hast weiterhin einen enormen Kostenblock, den du vor dir herschiebst. Und wir hatten, als es zur Corona-Krise kam, noch 2 Monate Liquidität auf dem Konto. Und es war wirklich eine existenzielle Gefährdung. Und dann mussten wir tatsächlich unsere ganze Resilienz sozusagen mobilisieren, um da durchzukommen. Und ich spreche immer weniger von Resilienz. Resilienz ist ja eher so, wie kommst du wieder in den alten Zustand zurück? Und ich definiere es eher als Antifragilität. Also wie wächst du durch Krisen sogar noch über dich hinaus? Also wie lernst du noch etwas dazu, dass du besser wirst, als du davor warst? Und ich glaube, wenn du dich in die Theorie reinbegibst von Resilienz, da gibt es 3 stabilisierende Elemente: Unternehmenskultur und Werte, dann Vision und Mission und Führung und Führungskultur. Die sind bei uns sehr, sehr speziell, weil wir sind ein stark werteorientiertes Unternehmen seit Generationen. Wir bezeichnen das als Enkelfähigkeit und haben eine sehr empathische, werteorientierte Unternehmenskultur. Eine ganz starke Vision und Mission. Also was ist der Grund, warum wir das überhaupt machen? Apropos meine Urgroßeltern. Was ist das höhere Warum, warum wir jeden Morgen zur Arbeit gehen? Und unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das ist eine ganz starke Kraftquelle. Und unsere Vision ist es, das herzlichste 5-Sterne-Stadthotel Deutschlands zu werden. Nicht das größte, nicht das profitabelste, nicht das mit dem größten Umsatz. Und diese Elemente kombiniert mit unserer Führungskultur, nämlich den Ansatz der dienenden Führung. Wir stellen den Mitarbeitenden, die bei uns Kolleginnen und Kollegen heißen, an erste Stelle. Die stehen bei uns noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und nicht jeder Gast findet das lustig am Anfang. Und am Ende merkt er aber, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und ich betone immer wieder, dass das nichts Transaktionales hat. Also wir sind nicht empathisch wertschätzend zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit wir mehr Umsatz machen, sondern es ist unser tiefstes Herzensanliegen, dass es denen bei uns gut geht. Und diese 3 stabilisierenden Punkte sind prägend für unsere Resilienz und dass wir es geschafft haben. Und ein Beispiel dafür ist, dass wir zum Beispiel am ersten Tag schon gesagt haben, Corona kommt, wir werden runtergefahren. Am ersten Tag haben wir eine Beschäftigungsgarantie für unsere Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen, obwohl wir nur noch 2 Monate Liquidität auf dem Konto hatten. Und im Vergleich, große Hotelketten bei uns in Heidelberg, die haben am 2. Tag 30% ihrer Leute entlassen. Und das macht den Unterschied. Heute haben wir unser Team mit 165 Kolleginnen und Kollegen immer noch voll an Bord, während die anderen immer noch suchen.
Muss ich natürlich jetzt die Frage stellen, was hast du im 3. Monat gemacht? Also ich meine, irgendwo muss Cash herkommen, ne?
Ja. Also ich habe natürlich auch einen Kredit aufgenommen, um durchzukommen. Und man muss auch fairerweise sagen, die Bundesregierung hat ja damals wirklich unterstützend, ist sie tätig geworden mit Überbrückungshilfen, Novemberhilfen und sowas. Kam natürlich viel später, aber das hat uns geholfen und wir sind am 2. Tag gleich in Kurzarbeit gegangen. Und auch das ist apropos Antifragilität und Lernen aus Krisen. Wir haben in unserer Unternehmensgeschichte schon 4-mal Kurzarbeit gemacht. Wir waren, glaube ich, das einzige Hotel in Deutschland, was schon mal Kurzarbeit gemacht hat, weil es uns ökonomisch so sehr schlecht, also weil es eine ökonomische Herausforderung ist. Und deswegen wussten wir, wie es geht. Während ich habe, glaube ich, 100, 200 Anrufe bekommen, wie macht man das von Kollegen. Ja? Und unsere Kolleginnen und Kollegen wussten, dass wir an ihrer Seite stehen. Apropos psychologische Sicherheit, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, dass sowas läuft. Also trauen sich die Menschen sozusagen, Dinge zu artikulieren, auch auf die Gefahr hin, dass es kritisch ist und sie haben keine Angst vor Sanktionen. Wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass wir als Führung hinter ihnen stehen? Das sind ganz wichtige Aspekte und die haben uns einfach unheimlich geholfen.
War dir immer klar, dass du das Hotel übernehmen wirst? Oder wann war dir das klar und wie war das so? Wie war der Prozess?
Mir war es nicht klar und es liegt auch daran, dass wir eine schwere ökonomische Situation immer hatten. Und deswegen hatte ich also erstens haben meine Eltern, mein Bruder und mir gesagt, wir sollen erstmal was anderes machen, weil sie nicht wollten, dass wir sozusagen in diese sehr anspruchsvolle ökonomische Situation kommen. Und sie wussten auch nicht, ob sie das Hotel halten können. Und ich habe dann eben was anderes gemacht, BWL studiert, eine Banklehre vorher gemacht, Unternehmensberatung gemacht. Und irgendwann kam die Frage doch nochmal meiner Eltern, als mein Vater 65 wurde, willst du es nicht machen? Und damals mit meiner Lebensgefährtin haben die uns beide gefragt. Und ich hatte damals Respekt davor, die vierte Generation zu sein, die den Laden vor die Wand fährt, ganz platt. Und habe erstmal Nein gesagt. Und das haben meine Eltern unheimlich positiv aufgenommen, weil sie gesagt haben, Hauptsache ihr seid glücklich, wir wollen euch da nicht reinzwängen, wir werden eine andere Lösung finden. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut ging mit dieser Entscheidung. Und dann habe ich, also ich will immer sagen, es ist ein unglaublicher Sog, den Familienunternehmen auf ihre Nachfolger ausüben. Ja, den kann man sich fast gar nicht entziehen. Und ich habe mir dann auch gesagt, ich gehe mal hin, schaue es mir an und dann beruhige ich mein Gewissen und gehe wieder weg. Und bin zu meinen Eltern, habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Und dann haben die gesagt, 10% besser als nichts, komm mal vorbei. Und ich bin da hingekommen und habe mich sofort in dieses Haus verliebt, sofort in unser Team verliebt, auch in die Branche. Und in unserem Führungskredo steht, wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, jeden und jede an dem Platz zu setzen, bei der er oder sie liebt, was er oder sie tut. Weil ich glaube, dann hat man Freude daran, dann kommt man gerne zur Arbeit, dann folgt Erfolg, Resilienz und Zufriedenheit. Und ich kann, und das ist eine sehr privilegierte Position von mir, sagen, ich habe dort meine Berufung gefunden, meinen Platz. Und es ist unglaublich, was passiert, wenn Menschen an ihren Platz kommen. Dann wachsen denen buchstäblich Flügel. Und das ist meine Empfehlung immer an alle, vom Auszubildenden bis hin zu denjenigen, die bei uns seit 40, 50 Jahren arbeiten. Sucht euch euren Platz und der muss nicht veräußerlicht irgendwo erfolgreich sein im Vorstand oder in der Geschäftsführung, sondern es gibt Plätze, die sind Kraftplätze für einen selber und am Ende geht es immer nur um einen selber, dass man sozusagen ins Glücklichsein und in die Zufriedenheit kommt.
Man muss ja auch sagen, du warst in dieser Situation damals ja nicht irgendwie in einem Riesengebilde bei McKinsey, ein Rädchen, so, sondern du hast gegründet. Und warst ja sozusagen selber auch schon Unternehmerin. Da wird es vielleicht ja noch schwerer gefallen sein, oder?
Das stimmt. Also ich war 4 Jahre in der Großen, tatsächlich von einem Spin-off von McKinsey. Also da waren die Strukturen schon auch ähnlich, aber trotzdem ein super Team auch. Und die wurden damals verkauft an eine größere Firma, nämlich Gemini Consulting. Und das war ein anderer Beratungsansatz. Und deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht. Aber ja, du hast recht. Dadurch, dass ich mein, in Anführungszeichen, eigenes Baby hatte. Ich hatte die Beratung 10 Jahre. War das auch ein Punkt, warum ich am Anfang erstmal Nein gesagt habe, weil ich auch die 15 Kolleginnen und Kollegen, die da waren, eben nicht alleine lassen wollte. Und es gab dann leider keinen Nachfolger in dieser Firma und deswegen mussten wir die Firma verkaufen und ich war dann noch 3 Jahre im Earnout gebunden, bis ich bei meinen Eltern einsteigen konnte.
Okay, aber denen geht's gut, sozusagen den Kolleginnen von damals, deinen jetzigen auch. Dann, ich sage ja extra nicht beschäftigt oder Mitarbeitenden, habe ich jetzt bewusst umschifft, habe ich gelernt. Wie äußert sich das denn für die, eure Unternehmenskultur, die du eben schon beschrieben hast? Also kannst du da mal so Beispiele nennen, wo auch Gäste merken, oh, hier werden die Leute mal gut behandelt?
Ja, klar. Also ein Beispiel war zum Beispiel, dass wir diese Beschäftigungsgarantie ausgesprochen haben, obwohl wir ökonomisch eigentlich keine Mittel hatten. Ein anderes Beispiel ist, angenommen in der Küche sind 3 plötzlich krank, weil sie Corona haben und Grippe und so. Und dann schließen wir bei uns die Systeme, also dass keine Tischbuchungen mehr reinkommen können oder auch keine Zimmerbuchungen, um das bestehende Team nicht zu überlasten. Und dann gibt es eins meiner Paradebeispiele, ist immer, dass wir uns bei Gästebeschwerden, die unter die Gürtellinie gehen, hinter unser Team stellen. Sogar so weit, dass wir einen ökonomischen Schaden riskieren. Also beispielsweise hatten wir mal einen DAX-Vorstand, der bei uns wirklich durch die Bank weg von Check-in übers Zimmermädchen unsere Kolleginnen und Kollegen, die wirklich erweiterter Teil unserer Familie sind, so abgewertet haben, hat, und zwar bis zum Weinen, dass wir nach dem 3. schon gesagt haben, hören Sie zu, bitte behandeln Sie unsere Kolleginnen und Kollegen respektvoll, wir sind auch respektvoll mit Ihnen. Und das hat er zur Kenntnis genommen. Und dann gab es noch eine Situation morgens beim Frühstück, da hat er wieder eine unserer jungen Auszubildenden, wir haben 35 Auszubildende bei uns im Betrieb, manche sind 16, 17 Jahre alt, so runtergemacht auf eine Art und Weise, die wirklich nicht akzeptabel war, dass meine Mutter dann ihm nahegelegt hat, das Haus zu verlassen. Sie hat ihm dann gesagt, wir haben geguckt, in Heidelberg gibt es noch andere Häuser, die sind noch offen, bitte suchen Sie sich ein anderes Haus. Und der konnte damit natürlich gar nicht umgehen erstmal, das können Sie nicht machen und ich werde Sie platt machen, ich werde nie mehr kommen, meine Mitarbeitenden werden nie mehr zu Ihnen kommen, ich werde es weitergeben in der Wirtschaft. Und dann ist meine Mutter ganz ruhig geblieben, hat gesagt, dann müssen Sie es so machen. Und dann haben sich natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen, kannst du dir vorstellen, die haben sich unglaublich gefreut darüber, dass wir ihnen den Rücken gestärkt haben. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht kritikfähig sind. Wir nehmen jede Beschwerde an, aber eine Abwertung von unseren Kolleginnen und Kollegen, die lassen wir nicht zu. Und jetzt, es hat aber ein gutes Ende, die Geschichte, weil der Herr kam eine Woche später zurück und hat nach meiner Mutter verlangt und hat gesagt, hören Sie zu, Sie hatten recht, das war nicht okay, wie ich Ihre Leute behandelt habe. Darf ich wiederkommen? Und dann haben wir gesagt, klar, jeder kann mal einen schlechten Tag haben und man entschuldigt Dinge auch. Und wir haben zu 95% wunderbare Gäste. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen wissen, dass wir als Familie auch ökonomischen Schaden riskieren, um sie zu schützen, beispielsweise.
Okay, also das war mal, also mir läuft es gerade ein bisschen den Rücken runter, muss ich fast schon sagen, weil viele halten diese Sonntagsreden und Werte und so weiter und die kleben da auch irgendwo an der Wand und spätestens mit dem Einkäufer des Unternehmens, man spricht, wie der seine Lieferanten behandelt oder der sagt das dann auch meistens ziemlich freiwillig. Naja, ne? So viel ist es dann doch nicht wert mit den Werten. Beeindruckendes Beispiel, keine Frage. Leadership-Kultur, was läuft in Deutschland oft schief? Aus deiner Sicht. Du hast ja außer Beratungserfahrung sozusagen einiges. Du nimmst natürlich Menschen auch sehr viel wahr. Du redest wahnsinnig viel, bist in Netzwerken aktiv. Warum sind Gallup-Umfragen über die Zufriedenheit der Menschen mit ihren Führungskräften gerade in Deutschland so unterdurchschnittlich? Hast du eine Ahnung?
Also ich glaube, dass Führung einfach anspruchsvoll ist. Ja, also es ist nicht einfach, eine gute Führungskraft zu sein. Und man muss sehr viel innere Arbeit tun, damit man es schafft. Also ich glaube eben, dass die Führung von früher, also von oben nach unten, kontrollieren, vorgeben, Micromanagement, sozusagen den Kolleginnen und Kollegen als Ressource zu sehen und nicht als wesentlichen Bestandteil des Produktes und auch des Erfolges, schwierig ist. Und viele der Führungskräfte sind in einer anderen Kultur groß geworden und übertragen das jetzt auf die heutige Zeit. Aber wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt und nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt. Und man muss heute, glaube ich, oder sollte anders führen, empathischer führen, werteorientiert führen. Und die Problematik ist, dass viele es kognitiv verstanden haben, aber im Daily Business nicht umsetzen können. Also in guten Zeiten können sie sich noch so verhalten, wie es auf den Hochglanzbroschüren steht, aber sobald die erste schwierige Situation eintritt, bricht es wieder weg. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und arbeiten dann mit Druck und mit Angst und das ist einfach dysfunktional. Und deswegen glaube ich, dass der Weg zum Wir über das Ich geht. Das heißt, Menschen, die in der Führung sind, müssten erstmal ihre eigene Haltung und ihre eigenen Werte wirklich im tiefsten verinnerlichen, um dann nach außen zu gehen. Und das ist ein großes Problem im Moment noch in vielen Führungsetagen. Und wenn jetzt von außen der Druck wieder stärker wird durch Digitalisierung, Wirtschaftskrise und, dann gerät es noch stärker aus dem Fokus, was problematisch ist. Und noch ein Punkt vielleicht, es ist so schwierig, diese Werte, die wir formulieren, wirklich jeden Tag in jeder Situation zu leben. Und wenn man sie eben nicht verinnerlicht hat, kann man sie nicht leben. Und dann bricht alles wieder weg.
Weil es oft auch harte Entscheidungen bedingt. Ja. Das gehört dann dazu, zum Werteleben. Eine Frage, die auf der Her Career fast nicht fehlen darf, ist natürlich bei aller Gefahr der Pauschalisierung, weiß ich, müssen Frauen, sollten Frauen ein bisschen anders führen als Männer?
Ja, Thorsten, ich bin auch kein Freund von Pauschalisierung. Tatsächlich, wenn du mich jetzt sozusagen zwingen würdest, es zu tun, würde ich sagen, nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass im Durchschnitt Frauen ein bisschen empathischer, kommunikativer, zugewandter, selbstkritischer, selbstreflektierter führen als Männer im Durchschnitt. Aber ich kenne auch Männer, die ganz toll führen und ich kenne Frauen, die es nicht so machen. Ich glaube aber, dass diese Kompetenzen, nämlich Führung ist Fokussierung von Aufmerksamkeit durch Kommunikation Und Unternehmen sind Kommunikationssysteme. Deswegen ist Kommunikation eine der fundamentalen Kompetenzen, die eine Führungskraft haben müsste. Und meine Erfahrung ist eben, dass häufig Menschen in Führungspositionen befördert werden, weil sie fachlich gut sind, aber nicht, weil sie zwingend gut führen können. Und ich habe mal in einem LinkedIn-Post auch geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Bewusst provokativ. Lieben ist vielleicht ein bisschen viel. Ich tue das aufgrund eines sehr humanistischen Menschenbildes auch und eines positiven Menschenbildes. Aber wer führen will, sollte Menschen zumindest mögen, weil Führung ist Beziehungsarbeit. Und das heißt, ich muss mich fürs Gegenüber interessieren, sollte empathisch sein, ich sollte versuchen zu verstehen, was will der oder die. Und die Erfahrung ist, und da komme ich zu deiner Frage zurück, Frauen können das im Durchschnitt aus meiner Erfahrung bisher noch besser als Männer, wenn ich es pauschalisieren müsste, ja.
Nun brauchen wir rein rechnerisch in diesem Land, wenn ich Verwaltung alles mit reinnehme, ungefähr 3,1 Millionen Führungskräfte. So, das sind ja diese sogenannten Entscheider, also alle, die 5 Direct Reports haben, so ungefähr. Jetzt wissen wir aber eben, wie gesagt, so Gallup und so weiter, nicht alle dieser 3,1 Millionen sollten das in Wirklichkeit tun oder können das richtig, richtig gut, wenn wir ehrlich sind. Wäre es nicht ziemlich logisch, mal anzunehmen, offenbar ist der Pool aus dem Unternehmen oder Orgas, die ja diese 3 Millionen Fischen, nicht so groß, wie er sein könnte, weil vielleicht auch ziemlich viele Frauen nicht zur Verfügung stehen wollen, dürfen, sollen?
Also ich glaube, dass natürlich die Frauen ein unglaublich großer Pool sind, den wir unbedingt wieder reaktivieren müssen oder noch stärker reaktivieren müssen. Aber da müssen wir auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Sowohl die politischen Rahmenbedingungen, also zum Beispiel Steuer, Einkommens, was wird da privilegiert? Es wird ja eher das Nichtarbeiten privilegiert steuerlich und nicht das Arbeiten bei Frauen. Dann aber auch ganz wichtig, Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu schaffen, dass Frauen in der Lage sind, wirklich Vollzeit auch zu arbeiten. Und dann müssen wir in den Unternehmen den Fokus auch darauf legen, auf Diversität, Frauen auch entsprechend empowern, da reinzukommen und Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen und Frauen einfach stärker in die Sichtbarkeit bringen.
Du bist, wie ich finde, ein großartiges Beispiel für den vermeintlichen, dick unterstrichen, Widerspruch zwischen mutig sein und demütig sein. Also das ist ja ein Spannungsfeld. Du hast dienende Führung eben erwähnt und so machst du das ja auch. Du bist demütig auch der Gesamtsituation des Unternehmens gegenüber, siehst Risiken, wo vielleicht einige das noch nicht immer so sehen. Auf der anderen Seite bist du auf LinkedIn und so exponierst du dich auch ein bisschen. Bist natürlich auch im Netzwerk, und ich finde das großartig, das war jetzt natürlich, bitte nicht falsch verstehen. Also das klingt ja manchmal das ist sehr demütig agieren, aber gleichzeitig auch mutig. Siehst du das auch als Widerspruch oder echt als Megastärke?
Also ich glaube, dass das ein Grundelement ist von Führung. Also wir bewegen uns immer zwischen Polen. Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Das heißt, wir müssen immer in der Führung Paradoxien managen. Und resiliente Führungskräfte sind in der Lage, sich zwischen den unterschiedlichen Spannungsfeldern immer hin und her zu bewegen, flexibel und agil. Also zwischen Bewerten und Neuem, zwischen Lernen und Verlernen, zwischen Halten und Loslassen, zwischen Tradition und Moderne. Und auch zwischen demütig sein und mutig sein. Und bin natürlich auf diesen Kanälen relativ mutig und es kostet mich auch Überwindung. Also ich gehe da auch aus meiner Komfortzone heraus. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ich habe mich quasi zum Sprachrohr für unsere zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Unternehmenskultur und Philosophie entwickelt. Und ich glaube, dass es auch meine Aufgabe ist, sozusagen im positiven Sinne Menschen zu infizieren, Führungskräfte zu infizieren, in dieser Art und Weise zu agieren. Und du sprachst gerade eben nochmal an, wir haben eigentlich zu wenig Führungskräfte. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe in der Führung, unsere Führungskräfte zu enablen, dass sie Führung wahrnehmen können, Weiterbildung zu geben. Ich habe vorhin gesehen, hier ist zum Beispiel auch ein Stand von Ten More In. Das ist eine Organisation, die Frauen darin fördert, gut zu führen, Umgang mit Konfliktmanagement, Umgang mit Widerstand. Das sind alles Dinge, die wir lernen können. Es ist ja nicht alles vom Himmel gefallen. Und das ist auch unsere Verantwortung, Menschen nicht einfach nur in Führungspositionen zu befördern, sondern ihnen auch die Möglichkeiten zu geben, dass sie wirklich führen können. Und das bedeutet nicht, dass man immer alles richtig macht in der Führung. Wir machen ja auch viele Dinge, die nicht funktionieren. Und dann auch da, apropos Growth Mindset, dieses Scheitern als Wachstumschance zu sehen und nicht als Scheitern und ich höre jetzt auf.
Genau, sich selbst überprüfen ist ja auch ein Teil der Demut. Definitiv. Gibt es, wir reden hier sehr viel natürlich über die Diversitätskategorie Geschlecht. Es gibt natürlich auch noch das Thema Alter. Ihr habt im Motel logischerweise große Spannbreiten. Du hast in deiner Zeit in der Beratung, aber natürlich auch mit vielen älteren Herren vor allen Dingen schon zu tun gehabt. Musstest ja auch mit deinem Vater die Übergabe machen. Wie war das auch so damals? Also wie nimmst du dieses Thema wahr, auch altersmäßig zusammenzukommen?
Ja, also Diversität ist bei uns auch schon immer ein ganz fester Bestandteil in unserer Unternehmenskultur. Bei uns waren übrigens auch über alle 4 Generationen immer 50% der Geschäftsführung weiblich besetzt. Also das apropos Role Model. Wir haben den Nachfolgeprozess immer auch von Frauen und Männern auf die nächste Generation Frauen und Männer durchgeführt. Und wir hatten sehr starke unternehmerische Männer, aber auch sehr starke unternehmerische Frauen im Unternehmen. Und das vorab. Und also wir sind divers in Bezug auf männlich-weiblich. Bei uns sind 60% der Führungspositionen weiblich besetzt. Wir haben auch 60% Frauen in allen Positionen im Unternehmen. Wir haben 35% Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Wir haben Homosexuelle und Heterosexuelle und überhaupt sind da vollkommen frei und leben das auch offen. Wir haben unterschiedliche religiöse Hintergründe und wir haben unterschiedliche Altersgruppen. Und wir sind über alle Generationen verteilt. Also wir haben von den Traditionalisten mit meinen Eltern mit 86 und 84. Meine Mutter ist noch voll in der Geschäftsführung der Betriebsgesellschaft, 6 Tage in der Woche. Mein Vater kommt jeden Morgen um 5 Uhr in den Betrieb und ist wirklich als Geschäftsführung noch voll drin. Mein Vater führt als Geschäftsführer die Immobiliengesellschaft. Also das heißt, wir haben 10% Traditionalisten. Wir haben 30% Babyboomer. Wir haben 30% Gen Z und Gen Y. Also wir sind wirklich über alle Stufen gut verteilt. Und es ist für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass Jung und Alt miteinander zusammenarbeitet. Also wir profitieren sowohl von der jugendlichen Dynamik und dem, der Flexibilität und der Schaffenskraft von jungen Leuten, genauso wie von der Erfahrung, von der Ruhe und von der Gelassenheit der Älteren. Und es befruchtet sich gegenseitig total.
Stimmt die Legende eigentlich, als ihr damals die Übergabe gemacht habt, 15, 16 Jahre ist es ja, glaube ich, her, du kamst gerade aus der Beratung, dass du deinem Vater sehr viele Charts gezeigt hast.
Ja, das war eine Art und Weise, apropos, wie kommuniziert man? Und wenn wir, es geht ja apropos, Unternehmen sind um Konflikte herumgebaut, aber auch Nachfolge ist um Konflikte herumgebaut. Also du kannst als Nachfolger eben 2 Fehler machen. Entweder du machst es aus Harmoniestreben, genau wie deine Eltern, dann machst du keinen Unterschied fürs Unternehmen. Oder du machst alles anders und dann schließt du dich nicht an die Erfahrung an. Und wir haben uns natürlich auch, mussten wir zwingenderweise, weil Konflikte sind ja unglaublich funktional. Ohne Konflikte entwickeln sich Unternehmen nicht weiter. Haben wir uns auch mal gestritten und das machen wir auch immer noch. Aber das können wir gut auf einer sachlichen Ebene und aufgrund einer guten Bindung. Wir sind einfach sehr gut verbunden und das trägt alle Konflikte. Und ja, ich wollte mit meinem Vater über irgendein Thema sprechen und als alter Berater hatte ich eine Präsentation vorbereitet mit Charts und Action-Title und durchstrukturiert. Und mein Vater hat gesagt, so will ich nicht reden, komm, wir gehen Mittagessen. So, ja? Und er hat beim Mittagessen gesagt, ich stelle ein Glas Wein und hat das Thema so bearbeitet. Und dann in die Haltung zu gehen, nicht so, das ist falsch, ich möchte jetzt meine Charts durchdrücken, sondern zu überlegen, jeder hat einen unterschiedlichen Ansatz an Kommunikation. Wo treffen wir uns jetzt? Also nicht in eine Bewertung sofort zu gehen, sondern in einen konstruktiven Umgang damit.
Vermisst du das Charts bauen denn sehr?
Ich tue es immer noch ab und zu.
Für den Hausgebrauch.
Für den Hausgebrauch.
Sehr gut. Deine Lebensgefährtin ist ja, glaube ich, ja auch Coach. Also da sprecht ihr auch viel über das Thema Führung so.
Ja, also
lernt man voneinander?
Ja, bestimmt. Also wir haben Führungsthemen sind immer die gleichen, da tauschen wir uns auch aus und sie ist wirklich ein super Coach und da kann man immer auch unheimlich viel von lernen, natürlich auch durch diesen Austausch und ich bewundere es, was sie da auch macht, weil sie unheimlich viel Gutes in den Unternehmen auch tut und ganz viel Veränderungen auch anstößt. Und zugleich haben wir eine Trennung, weil sie ist wirklich ein Coach und eine Teamentwicklerin und ich bin eher unternehmerisch und nutze das, was ich gelernt habe, auch durch meine Ausbildung als systemische Beraterin und Coach, eher als im Unternehmen. Und das macht echt einen Unterschied nochmal, ob du Coach bist oder unternehmerisch tätig bist.
Ich würde mal die Gelegenheit gerne nutzen. Ihr habt ja mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun, die eure Gäste sind. Und ihr tut auch sehr, sehr viel für sie. Deswegen kommen sie ja so gerne. Merkst du gerade, dass sich was so tut in der Gesellschaft, in diesen Krisenzeiten, wo wahnsinnig viel auch Druck natürlich herrscht? Kommen die anders in euer Hotel rein oder brauchen die andere Behandlungen in Anführungszeichen?
Also ich merke schon, dass sich in der Gesellschaft was tut. Also diese VUCA-Welt, also hohe Volatilität, hohe Unsicherheit, hohe Komplexität, hohe Ambiguität, das macht was mit den Menschen. Jetzt kommt dazu noch diese ganzen Krisen, die menschenverachtenden Kriege, die Ängste, die hochkommen. Und ich merke schon, dass die Gäste, die zu uns kommen, dass die nochmal was anderes wollen, als nur einfach übernachten und essen und ins Spa gehen oder Veranstaltungen. Sondern die wollen vielfach auch einen Ort haben, an dem sie gesehen werden, gewertschätzt werden, in dem sie auch gehalten werden. Also wir sind wie ein Zufluchtsort, weißt du, so ein bisschen noch retro, weil wir sind ja ein Traditionshaus, bei dem sie wirklich auch mit jemandem mal reden können und bei dem sie das Gefühl haben, hier ist die Welt noch in Ordnung, in Anführungszeichen. Ja, die gibt es schon seit 160 Jahren. Man trifft immer die gleichen Mitarbeitenden. Man hat Geschichten auch. Und die Werte, die wir leben, stecken ja auch in den Geschichten, die wir erzählen. Und die schließen sich auch an dieses Kraftfeld an, was wir da aufgebaut haben. Diese Herzlichkeit, diese Zugewandtheit und diese sehr werteorientierte Führung.
Und ihr werdet mit Sicherheit keine Bildschirm mit KI-Agent da vorne hinstellen und statt eines Menschen, der dann irgendwie, also ich glaube, ihr braucht schon noch Personen wirklich.
Ja,
Menschen.
Wir brauchen schon noch Personen, das heißt aber nicht, dass wir als Traditionshaus nicht an diesen technologischen Entwicklungen teilhaben müssen. Ich glaube auch, wir werden keinen KI-Agent da haben und keinen Roboter, der durchs Restaurant läuft und die Bestellungen aufnimmt. Aber wir werden insbesondere in den Backoffice-Bereichen sehr stark KI auch einsetzen, um die Prozesse, die standardisiert sind und wiederkehrend, durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, um die Kolleginnen und Kollegen, die da frei werden, dort einzusetzen, wo Empathie, Kreativität, Zugewandtheit erforderlich ist. Also, und wir spielen auch mit den Dingen. Wir testen aus. Wir haben beispielsweise jetzt einen neuen Chatbot auf unserer Webseite. Wir gucken, wo wir KI sonst noch einsetzen können. Und wenn es gut funktioniert und wenn die Gäste das auch nutzen, dann lassen wir es auch. Also wir brauchen hybride Systeme auch. Also weil wir auch einen hybriden Gast haben. Wir haben auch Gäste, die das wollen, dass man eben schon elektronisch eincheckt, digital auscheckt. Und wir müssen beides ermöglichen.
Es gibt ja Standardfragen, die kann der Bot ja vielleicht auch ganz gut beantworten und dann bleibt mehr Zeit für die anderen. Aber hat keine Angst, dass man eventuell entlassen wird, weil KI jetzt Jobs übernimmt, weil das tun ja sehr, sehr viele.
Ja, ich glaube, dass die Hotellerie und Gastronomie der Bereich ist, der am Ende der Fahnenstange digitalisiert wird in Bezug auf Kundenkontakt und Gästekontakt. Also das ist ein Punkt, den ich immer sage, wenn Menschen sich bei uns bewerben, ihr kommt in ein Feld, in dem ihr relativ spät digitalisiert werdet. Da gibt es viele andere Branchen, die da vorher betroffen sind.
Caroline, vielen Dank und alles Gute noch auf eurem weiteren Weg.
Ich danke dir für dein Interesse. Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Danke.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.